SWR 2 Tandem
mit Elinor Krogmann. Die Bilder von der brennenden Kathedrale Notre-Dame in Paris vor Ostern haben sehr viele Menschen erschüttert und innerhalb weniger Tage kamen 700 Millionen Euro Spendengelder für den Wiederaufbau zusammen. Mittlerweile ist wohl die Milliarde überschritten. Und das, weil vor allem drei der reichsten Familien Frankreichs mehrere hundert Millionen sofort zusagten. Und ums Spenden soll es heute Abend gehen. Spenden, warum, wofür und wie viel? Das ist unser Thema heute Abend in Hörer live und zugeschaltet aus Berlin ist uns dafür Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Guten Abend, Herr Wilke.
Schönen guten Abend, Frau Krogmann.
Herr Wilke, war das ein gutes Zeichen, dass auch die Superreichen der französischen Gesellschaft Verantwortung zeigten und das tun mit ihrem Geld, was sie tun sollten, nämlich spenden? Oder wie haben Sie diese großen Summen verstanden?
Also immer wenn direkt am Anfang nach einer solchen Katastrophe irgendjemand ein starkes Zeichen setzt, dann hat das viele positive Nachahmer eben auch zur Folge. Das heißt, es kann zu anderen Spenden in der Breite der Bevölkerung anregen. Und insofern ist es sicherlich ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite kann man auch Verständnis haben für die politische Diskussion, die dann in den Tagen danach begonnen hat, in Frankreich, aber auch hier in Deutschland, in anderen Ländern. Ist das für ein Signal, wenn eben so superreiche Familien hier etwas Geld abgeben? Ist das für die wirklich viel, was sie abgeben? Verzichten sie dann, was einige ja dann erklärt haben, auf den Steuervorteil, den man durch solche Spenden auch mit hat? Was tun diese Menschen eben für andere Zwecke, für soziale Zwecke zum Beispiel? Und insofern halte ich das auch im Grunde auch für gut, dass ausgelöst durch solche Spenden dann so eine kontroverse Debatte um andere Fragen auch mit entstehen. Aber natürlich ist es gut und wichtig, wenn eine Gesellschaft in einer solchen krisenhaften oder nach einem solchen krisenhaften Ereignis auch zusammenhält.
Die Reaktionen, also die kritischen Reaktionen, die hießen zum Beispiel, was spendet ihr für Steine und nicht für Menschen, Kinder, alte Flüchtlinge. Kann man das so gegeneinander aufrechnen?
Nein, da würde ich ganz klar sagen, das kann man nicht gegeneinander aufrechnen. Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich ist es jede freie Entscheidung eines jeden Spenders, einer jeden Spenderin, für sich zu entscheiden, ob man für ein Kulturprojekt, für eine karitative Notlage, für ein Entwicklungshilfeprojekt, für Umweltschutz, Tierschutz in der Ferne oder in meiner eigenen Region sich entscheidet, dafür zu spenden oder sich dafür auch ehrenamtlich zu engagieren. Also das Spenden ist gewissermaßen das Spielbein, was jeder von uns als Mitglied der Gesellschaft hat. Das Standbein ist ja die Zwangsabgabe, sprich die Steuer, die man eben auch, die meisten von uns eben auch zahlen. Da ist es etwas anderes, aber die Spendenentscheidung sollte freiwillig sein und da halten wir als Spenderberatung auch nichts davon, den einen gemeinnützigen Zweck gegen den anderen auszuspielen. Das ist eine höchst persönliche Entscheidung.
Und über dieses Spielbein, diese höchstpersönliche Entscheidung, wollen wir in dieser Sendung sprechen und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denken Sie über die 100 Millionen beziehungsweise 200 Millionen Euro Summen Spendengeld der superreichen französischen Familien? Oder wofür haben Sie das letzte Mal gespendet und worauf kam es Ihnen dabei an? Wir freuen uns über Ihren Anruf 07221 2000 und sprechen Sie mit unserem Spendenexperten Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Spenden, warum, wofür und wie viel, das ist das Thema heute in Tandem Hörer live. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir wissen, was halten Sie von den 100, 200 Millionen Spenden der superreichen französischen Familien für Notre-Dame? Oder wofür haben Sie das letzte Mal gespendet und worauf kam es Ihnen dabei an? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin. 07221 2000. Herr Wilke, in Deutschland wurden ja auch schon viele Spendengelder für Kulturdenkmäler eingesammelt, also für die Frauenkirche in Dresden, für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Wie viel kamen denn dafür zusammen?
Das waren jeweils etwa 100 Millionen Euro, die für die Frauenkirche in Dresden gespendet wurden von Privatpersonen. Und etwa genau diese Summe wird wohl auch, werden die privaten Spenden zur Wiederherstellung der historischen Fassaden des Stadtschlosses hier in Berlin auch mit erreichen. Auch dort hat es ja im Übrigen, also vor allem im Fall des Berliner Stadtschlosses, durchaus eine lang anhaltende, kontroverse Diskussion auch gegeben darüber, ob das ein sinnvolles Projekt ist. Es war stadtarchitektorisch auch teilweise eben mit umstritten. Und auch da kann man im Grunde die Quintessenz wieder ziehen, haben sich eben eine beträchtliche Anzahl von Menschen, aber auch von Unternehmen dann letztlich ganz bewusst dafür entschieden, das zu unterstützen, weil ihnen daran etwas wichtig ist, also ihr Spielbein auf dieses Feld zu setzen und sich hier zu engagieren.
Vielleicht gibt es da auch dann eine biografische Bindung, Kriegserinnerung oder auch Erinnerung an die Sprengung des Berliner Stadtschlosses damals in der DDR. Steckt da sowas
richtig,
dahinter?
Ja, im Grunde steckt hinter jeder Spendenentscheidung eigentlich so ein eigener persönlicher Bezug dahinter. Deswegen lautet einer der wichtigsten 7 Spendentipps, die wir aus unserer Erfahrung als Spenderberatung auch so formulieren, etwas poetisch ausgedrückt, dem Herzen folgen. Das heißt, jeder sollte in sich hineinschauen, welches Thema interessiert mich. Das ist für den einen, kann das ein völlig anderes sein als für das andere, als für jemand anderen. Und denn da, wo man einen persönlichen Bezug spürt, sei es in der eigenen Biografie oder durch die Interessenlage, durch die eigene Familie, durch berufliche Kontakte, wo man sich für interessiert, da spendet man schneller und man spendet auch besser und letztlich besser informiert, als wenn man nur aus dem Bauch heraus oder vielleicht sogar auf äußeren Druck hin spendet.
Wir haben die erste Hörerin in der Leitung, Frau Klingler aus Stuttgart. Guten Abend, Frau Klingler.
Ja, guten Abend. Da ich im Internet so viel Gemecker lese über diese Spenden, möchte ich also dringend was dazu sagen.
Also für die Notre Dame Spenden?
Ja, ja. Wunderbare gotische historische Bauwerk haben wir als Schülerinnen mit der Abi-Klasse damals schon bewundert. Und das muss wieder hergestellt werden und kostet sehr viel Geld. Wenn nun Leute mit viel Geld eben nicht nur 100 Euro spenden, die können spenden, so viel sie wollen. Ich finde das wunderbar. Und es ist kein Gemecker, rechtfertigt das. Wir wissen ja gar nicht, was die Leute sonst spenden.
Das stimmt, ja.
Ja, und dieses Bauwerk kostet nun mal sehr viel. Wenn hier der Kölner Dom brennen würde, wir wären froh, dass da ihre Manager, die Millionen verdienen, auch einige Millionen spenden würden. Denn auch der Kölner Dom müsste wiederhergestellt werden und Notre Dame auch.
Frau Klingler,
und deshalb finde ich es wunderbar, dass die Menschen so viel spenden, weil das so viel kostet.
Frau Klingler, wenn ich mich da einschalten darf, von Ihrem Gefühl her, es wird ja unter anderem gesagt, okay, diese superreichen Familien können und sollten dafür auch spenden, aber sie sollten dann auch vielleicht etwas transparenter machen, was sie sonst mit ihrem Geld machen, denn sie polieren ja gewissermaßen den guten Namen ihres Unternehmens auch damit. Und wenn sie schon in die Öffentlichkeit gehen, dann sollten sie da auch ein Stück weit mehr Transparenz dazu zeigen, wie sie sich sonst engagieren. Würden Sie da mitgehen an dem Punkt?
Das ist jetzt ein Punkt, den ich noch nicht überlegt habe. Da kann ich Ihnen völlig zustimmen. Denn nur zum Angeben, jetzt in Anführungszeichen, dass dann der Name und so weiter. Also das ist dann wirklich, wäre schäbig. Ich hoffe, wie in den USA Thanksgiving mit Bill Gates, das wissen Sie auch, der fordert ja die Reichen auf und die Spenden für arme Menschen und so weiter. Das sollte natürlich auch ein bisschen transparent gemacht werden. Und ich kann zu mir selber sagen, ich spende für Ärzte ohne Grenzen, da weiß ich, was die leisten. Und fürs Hochwasser habe ich schon gespendet.
Also.
Ich bin sehr froh, dass ich nicht betroffen bin, da spende ich aber gerne was.
Vielen Dank, Frau Klingler, für diese Eindrücke und Ihre Meinung. Vielen Dank nach Stuttgart. Herr Wilke, Sie oder Ihr Institut, das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin, beschäftigt sich ja nun schon seit 125 Jahren mit dem Spendenwesen in Deutschland. Wie viel spenden denn die Deutschen durchschnittlich im Jahr?
Das sind so rund 8 Milliarden Euro, die die privaten Haushalte in Deutschland pro Jahr spenden. Davon gehen etwa 3/4 in karitative Projekte im Inland und Ausland, also Not- und Katastrophenhilfe, Entwicklungshilfe, aber auch etwa Kinder- und Jugendhilfe hier im Inland. Und das restliche Viertel, die restlichen 25%, die gehen in andere gemeinnützige Zwecke, wie etwa den Umweltschutz, den Tierschutz, die Kultur, Bildung und Wissenschaft. Und diese 8 Milliarden Euro, da gibt es jetzt eine zusätzliche Studie, gerade Ende letzten Jahres herausgekommen, dass die Unternehmen in Deutschland etwa die gleiche Summe auch noch spenden. Das heißt, das gesamte Spendenvolumen liegt so etwa bei 17 Milliarden Euro in Deutschland.
Und ist deren Engagement ähnlich gewichtet, also in der Ausrichtung wie das der Privatmenschen?
Dazu gibt es noch nicht vergleichbar präzise Daten, präzise Zahlen, denn von den Unternehmen kommt der Großteil wiederum von der sehr großen Zahl kleiner und mittelständischer Unternehmen. Und welche Zwecke die im Einzelnen fördern, das ist so genau noch nicht erforscht, wohl aber, dass der Großteil wiederum an regionale Organisationen geht, entspricht eben auch der Größe der Organisation, dass eben vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, vor allem in ihrer Region, am Ort, wo sie sitzen, einen Großteil der Spenden leisten.
Und wird damit auch eine gewisse Werbung betrieben oder geschieht das wirklich verdeckt?
Die Spenden, das geschieht in der Regel ja nicht verdeckt, aber zumindest ohne Werbung. Denn sobald direkte Werbung ins Spiel kommt, also eine Art von Gegenleistung, dann ist es nicht mehr Spenden, darf es auch nicht mehr als auch steuerlich nicht mehr als Spende geführt werden, sondern dann ist es Sponsoring. Das gibt es ja auch im Regionalen, etwa Sportsponsoring, auch durchaus für den kleinen regionalen Club. Aber sobald dort dann eine Werbung auf der Bande erscheint für eine Bank oder ein Unternehmen, ist es eben keine Spende mehr, sondern ist es Sponsoring, muss auch versteuert werden. Die eigentliche Spende, das geschieht in der Regel ohne großes Tamtam, gerade im regionalen Bereich.
Wir kommen hier nochmal zurück auf Notre Dame, denn Herr Sosa aus Tübingen, ein Franzose, wenn ich das richtig verstehe, ist in der Leitung. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend. Bonjour.
Bonjour. Bonsoir.
Bonsoir, ja, genau.
Was wollten Sie uns sagen über Notre Dame und die Spender?
Ja, also ich bin so stolz, dass so viele Leute also sich melden und ich wünsche mir, dass mehr Leute sich melden. Und wir dürfen nicht vergessen, aus Bamberg, einige Historiker und Leute, die schon damals mitgewirkt haben, die sind sofort an Ort und Stelle, die würden sofort helfen. Und aus Ludwigsburg und so, jeder ist betroffen. Das ist so die Würde überhaupt Frankreichs. Und natürlich, das ist eine Wiedergeburt praktisch von Notre Dame, weil wir gesehen haben, wie die Türme abstürzen und wir haben sogar Angst, ich habe sogar Angst, dass man nichts mehr machen konnte. Und ich würde Millionen spenden, wenn ich das hätte. Weil das gerade aus dem Herzen, aus der Seele herauskommt. Natürlich muss man für UNICEF, wie die alle heißen, Afrika, Asien, das machen wir dauernd. Leute spendieren schon und einzelne Leute unterstützen einzelne Leute, ob in Sri Lanka oder so sowieso. Aber sowas, wie da passiert, hat dem Herzen wehgetan. Ganz Europa ist ein bisschen durcheinander und deshalb verstehe ich, dass die Leute nicht nur aus steuerlichen Gründen oder was weiß ich, sondern sie wollen einfach, dass Notre Dame besteht und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass die Leute nicht kleinlich bleiben, dass sie denken, wenn ich das machen würde, was würden die Leute sagen? Ich bin der Meinung, es gibt Leute, die aus Stolz oder was weiß ich, Steuer das machen. Aber es gibt auch viele, die einfach Frankreich retten wollen. Sowas werden wir auch für Italien machen und ich hoffe, dass man für ganz Europa und alle Kontinente machen würde.
Vielen Dank. Herr Sosa.
Ich will noch mehr sagen.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin Befürworter. Jeder, der sogar 10 Cent spendiert für Notre Dame, ist ein Befürworter von Europa. Und wir wollen auch, dass also Notre Dame, ich bin Katholike, nicht nur deshalb. Also ich bin ganz stolz, dass diese Türme, ich wiederhole mich, weil das so wichtig ist.
Ja.
Also wenn man das sieht, wie verheerend das war. Dann
aber wenn ich Sie unterbrechen darf, dann verstehen Sie auch diese große Spendenbereitschaft jetzt auch als etwas Verbindendes und Notre Dame im Prinzip auch als ein europäisches Denkmal, nicht nur als ein französisches.
Überhaupt, ja natürlich, aus europäisch, überhaupt für die ganze Welt.
Mhm.
Weil Notre Dame gibt es, der Name gibt es überall, die bilden, also meine Mutter hat als Lehrerin in Notre Dame in Togo gearbeitet, bei den Nonnen. Ja?
Ja.
Ja, oder den Liebfrauendom in München.
Ja.
Genau.
Herr Sosa, ich hätte eine Frage an Sie, weil Sie als Franzose ja auch dann da sehr gut auskennen. In Frankreich ist ja die Besonderheit im Unterschied zu Deutschland, dass die Kirchen dem Staat gehören. Also seit dem Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche seit 1905 sind praktisch alle Kirchen in den staatlichen Besitz übergegangen. Und das würden Sie aber sagen, deswegen ist es trotzdem wichtig, dass sich alle engagieren, auch wenn im Prinzip eigentlich der Staat das aus den Steuergeldern finanzieren könnte vielleicht. Wie sehen Sie diese Frage des Eigentums der Kirche und der Verantwortlichkeit im Zusammenhang jetzt mit dem Wiederaufbau?
Ja, also ich bin der Meinung, dass natürlich, auch wenn das staatlich ist, also ich muss nur sagen, also im Moment geht es um eine schnelle Aktion. Ja, natürlich staatlich oder ob man überhaupt die Gelder versteuern kann und die Kirche ist staatlich oder so, aber ich sehe trotzdem nur die andere Seite, dass diese Impulsivität, das Wort gibt es vielleicht nicht, dass die Leute einfach erstmal helfen wollen und ich sehe das im Moment so. Ich sehe die andere Seite also noch nicht so, dass die Leute nur weil staatlich ist helfen, sondern also wenn ich mir überlege, ich komme zurück zu diesen Deutschen aus Bamberg und so weiter, die helfen wollen. Also die sind Deutsche, die sind keine Franzosen, ne?
Mhm.
Oder?
Herr Sosa, vielen Dank. Ich muss Sie leider unterbrechen, denn wir haben noch andere in der Leitung. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich auch.
Und wünsche einen schönen Abend. Herr Wilke?
Das war ja ein toller Spendenaufruf, kann man fast schon sagen. Und da ist auch, finde ich, ganz eindrucksvoll deutlich geworden, dass Spenden natürlich mehr sind als reine Ratio, als Überlegung. Denn ich denke, das zeigt sich jetzt gerade eben auch in der Solidarität, die aus vielen anderen Ländern signalisiert wird. Auch wenn natürlich man weiß, dass ein Land wie Frankreich das selbst stemmen könnte, ist es natürlich eine ganz wichtige, wertvolle Gelegenheit, hier nicht nur im Land Zusammenhalt zu stiften und zu zeigen, sondern auch international, gerade auch in Partnerschaft zu zeigen. Deswegen war es zum Beispiel ein schönes Zeichen, dass das Erzbistum Berlin, und Berlin ist eine Partnerstadt von Paris, schon gleich zur Osterkollekte hier in Berlin mit zu spenden, auch für den Wiederaufbau in Notre Dame aufgerufen hat. Das heißt, jenseits der reinen Frage, wie kommt das Geld zusammen, stiftet so etwas einen Gemeinschaftsgeist und das ist auch, glaube ich, gar nicht hoch genug zu schätzen.
Ja. Ich möchte jetzt Herrn Schermarkow ins Gespräch holen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, Sie wollen auch etwas sagen zur Frage, wofür Sie das letzte Mal gespendet haben?
Ja, also generell ist es so, das ist mit Notre Dame, da möchte ich mir kein Urteil erlauben, weil ich mich da nicht entsprechend auskenne, aber generell wird vielleicht die Spendenbereitschaft ganz allgemein steigen. Und meine Präferenz, die liegt bei den Kindern. Und deshalb ist mir zum Beispiel UNICEF ist mir sehr wichtig oder auch Intact. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Gesellschaft, die gegen die Beschneidung von Mädchen hauptsächlich in den afrikanischen Ländern Aktion macht. Und das kann man sich fast nicht vorstellen, was da für Leid über Tausende und über Jahre hinweg geschieht, weil einfach falsche Traditionen da praktiziert werden oder vielleicht auch, weil die Männer ihre Macht da nicht abgeben wollen. Also das ist zunächst mal
Herr Schermarkow, Sie sagen, Notre Dame ist nicht Ihre Geschichte. Sie interessieren sich oder Sie wollen vor allen Dingen Kinder unterstützen. Hat es auch berufliche Gründe oder?
Das kann ich Ihnen gar nicht so sagen, weil seit ich denken kann, sind mir Kinder immer schon ans Herz gewachsen. Ich bin dann auch später in die Schule gegangen und ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Entwicklung vom Kind positiv oder auch, wenn man irgendwie was korrigieren kann oder wenn man was helfen kann. Mhm. Und darum muss ich sagen, habe ich ein bisschen ein größeres Herz für alle Kinder und Heranwachsenden.
Haben Sie denn, Herr Schermakow, wenn ich das fragen darf, nach diesen beiden Organisationen, vor allem auch nach Intakt, die ja nicht so bekannt ist, ich kenne sie auch gut, aber nicht so bekannt ist, ganz gezielt gesucht? Oder wie sind Sie dann auf diese beiden Organisationen gestoßen?
Also UNICEF ist klar. Ist klar, ja. Mhm. Und Intakt, da habe ich mich einmal erkundigt. Es gibt ja auch wiederum mehrere Organisationen. Mhm. Und da habe ich ein Prospekt gekriegt und das hab ich mir durchgeschaut. Und die Frau, die das macht, ist, glaube ich, die ehemalige Ehefrau von Lafontaine. Die hat mir einen guten Eindruck gemacht und sie hat auch was vorweisen können, also Ergebnisse. Und darum bin ich dabei intakt dabei.
Mhm. Ja, das ist, denke ich, ganz ein wunderbarer Entscheidungsweg, sich erstmal für das Thema zu interessieren, sich dann auch Material zuschicken zu lassen. Denn das muss man sagen, das Informationsmaterial, was viele solche Nichtregierungsorganisationen inzwischen haben, ist ganz hervorragend. Also noch vor 20, 25 Jahren war es mit der Transparenz nicht so weit her. Aber heutzutage findet man auf den Internetseiten oder etwa in den Jahresberichten oft auch herunterladbar, ganz hervorragende Informationen zu den Finanzen, zu der Zahl der Mitarbeiter, auch zu den Erfolgen oder teilweise sogar auch Fehlschlägen, die eben in Jahresberichten offengelegt werden. Und gerade auch ein Offenlegen von Mängeln oder von nicht so erfolgreichen Projekten kann aus unserer Sicht besonders glaubwürdig dann auch sein, wenn unterm Strich die erfolgreichen Projekte überwiegen. Und insofern finden wir das im Grunde das Beste, wenn man einerseits mit Emotion, aber dann eben auch mit Überlegung und gewisser Information und Planung an so eine Spendenentscheidung rangeht.
Ist denn intakt auch? Ja, bitte?
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Mhm. Ich würde mir halt wünschen, dass wir als zum großen Teil begüterte Menschen dann doch ein größeres Herz finden und dann regelmäßig was abgeben, weil mir kommt es auch immer ein bisschen zu wenig vor, was ich da abgebe. Aber naja.
8 bis 9 Milliarden im Jahr ist doch schon ganz schön viel in Deutschland an Spenden.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, man muss was geben. Es gibt immer wieder gemeinnützige Organisationen. Ich bin dann auch noch für Völkerverständigung. Da benutze ich die Esperanto-Sprache und dafür gebe ich auch einen guten Teil, vielleicht sogar den größten, ja, weil das auch eine sehr, wir sollen sagen, eine kleine Bürgerrechtsbewegung eigentlich ist.
Ja. Herr Schermakow, darf ich mich von Ihnen verabschieden oder wir uns?
Gerne.
Denn wir haben die Frau Rupper auch noch. Dankeschön für
Ihren
Beitrag.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Frau Rupper, Sie haben eine Frage.
Rupert ist mein Name.
Okay.
Rupert in Baden-Baden.
Ja, Sie haben eine Frage.
Ja, ich möchte gerne mein gesamtes Vermögen, ich bin alleinstehend, 84, und ich möchte mein ganzes Vermögen dem hiesigen Tierheim als Stiftung zukommen lassen. Aber da ich das nicht privat unternehmen wollte, sondern unter das Dach der hiesigen Bürgerstiftung gehen will, habe ich mich dahin gewandt an den Vorstand, das ist der Herr Büchler vom Pädagogium, und der hat auch über das Regierungspräsidium in Karlsruhe das Zugeständnis gekriegt, dass die Satzung ändern wollen. Es gibt nämlich nichts für Tierschutz in der Bürgerstiftung. Und jetzt hat dort der Vorsitzende gewechselt von diesem Regierungspräsidium. Da ist eine Dame nachgefolgt und die sagt, jetzt, das geht nicht, die Satzung könne man nicht ändern.
Jetzt. Ich möchte Sie mal kurz unterbrechen. Mhm. Herr Wilke, sind Sie dafür überhaupt der richtige Ansprechpartner jetzt in Stiftungsfragen?
Ja, also etwa 15% der Organisationen, die unser Spendensiegel tragen, sind Stiftungen. Von daher kennen wir uns mit solchen Themen auch durchaus aus. Das scheint hier schon so ein bisschen in Richtung Rechtsberatung zu gehen. Aber ich glaube, man kann an der Frage auch ein paar Punkte ganz gut deutlich machen. Die Frage steht ja jetzt im Grunde schon im Raum. Also der neue Vorstand die neue Leitung der Aufsichtsbehörde, der Stiftungsaufsicht.
Ja.
Und die Stiftungsaufsicht ist in Deutschland ja jeweils bei den Bundesländern oder den Regierungsbezirken angesiedelt, hat da eine andere Rechtsauffassung. Also jetzt wäre zum einen die Möglichkeit, dass Sie sich an etwa dem Bundesverband Deutscher Stiftungen wenden, der auch rechtliche Expertise hat, der sich das nochmal ansehen könnte. Eventuell ist die Bürgerstiftung Baden-Baden sogar Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Das wäre ein Weg. Der andere Weg wäre, dass Sie vor Ort in Baden-Baden nach einer anderen Organisation nochmal schauen, die auch Ihr Vertrauen hat, wo der Zweck vielleicht leichter geändert werden kann. Und das ist vor allem bei Vereinen leichter möglich. Also die Stiftungen, da steht ja quasi der Staat über die Stiftungsaufsicht dafür ein, dass der Stiftungszweck im Grunde ewig erhalten bleibt, dass der nicht einfach geändert werden kann, dass auch das Stiftungskapital nicht angekratzt wird. Das ist ja gerade, wenn man eine Schenkung oder ein Testament bedenken möchte, eine wichtige Sicherheit. Das ist bei Vereinen nicht so verbindlich. Die können schneller mal ihren Zweck ändern. Aber auch Vereine können Erbschaften annehmen. Und das könnte dann vielleicht eine Lösung sein, dass sie eine andere Organisation als die Bürgerstiftung finden. Aber der erste Weg sollte sein, meine ich, eine Beratung beim Bundesverband Deutscher Stiftung zu suchen.
Ja, vielen Dank. Also das hilft mir schon mal weiter.
Ja, danke. Viel Erfolg.
Danke, Frau Ruppert, danke für Ihren Anruf. Spenden, warum, wofür und wie viel, das ist das Thema heute in Hörer Live. Und wir wollen auch mit Ihnen diskutieren, worüber, wofür haben Sie das letzte Mal gespendet und worauf kam es Ihnen dabei an? Rufen Sie an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin. Und jetzt sind wir verbunden mit Frau Pauli. Hallo, Frau Pauli.
Hallo, Frau Kaufmann.
Sie wollten über Ihre Spenden sprechen?
Ja, ich wollte, vielleicht weiß der Herr Wilke das. Also ich habe auf eine Sendung hin in Ihrem Sender, also SWR2, das ist mein Sender. Das war 2017, ich glaube, es war damals von 10 bis halb 11. Das ist jetzt eine andere Sendung. Also damals war das noch immer sowas Soziales. Und da hat die Margarete Blümel, eine international recherchierende Journalistin, einen wirklich berührenden Beitrag gebracht über Bettelkinder in Delhi, die tatsächlich, also das hat man alles schon nachgelesen bei Herrn Brecht und so, die wirklich Kinder verstümmeln und dann betteln. Und die hat also einen Jungen, der mit Appenbeinen irgendwo saß und Musik machte, in Anführungszeichen, hat den so beschrieben, dass ich beschlossen habe, also da muss was gemacht werden. Und habe dann mit dieser Frau Blümel Kontakt aufgenommen. Ich wollte am liebsten nach Delhi fahren und diesen Jungen unter den Arm kneifen, nach Deutschland mitnehmen. Und dann hat sie aber sehr davon abgeraten und hat gesagt, also da gibt es eine Organisation, die sich um diese Straßenkinder kümmert. Die heißt Chetna und hat mich mit denen in Verbindung gebracht. Kurz und klein, ich habe denen 1.000 Euro gespendet, 2017 war das. Und ich kann leider überhaupt nicht rechnen. Also meine Steuererklärung habe ich ja letztes Jahr für 17 oder was weiß ich, also 18 macht man für 17. Kurz und gut, da haben sie Spenden anerkannt von 800 Euro, aber diese 1.000 Euro nicht. Und nun wollte ich den Herrn Wilke mal fragen. Finanzamt sagt, nee, also Delhi und außereuropäisch und nicht eine direkte bei uns vorhandene Organisation, da geben wir nichts für. Also beziehungsweise, ich habe das deswegen wirklich nicht gemacht, aber ich musste wieder so viel nachzahlen und vorauszahlen, da fiel mir das ein und dachte, ne, wieso haben die 1.000 Euro nicht anerkannt und bin jetzt wieder. Und dann heute habe ich erst eine Steuerreceipt bekommen von diesem Sanja und ich weiß nicht, ob die Steuer das nur anerkennt und das ist eigentlich eine Frage an Sie. Ist
ja, das wirklich so? Woran kann das liegen, Herr Wilke?
Ja, das liegt daran, dass für Menschen in Deutschland, die in Deutschland eine Steuererklärung abgeben, nur Spenden steuerlich abzugsfähig sind. wenn die Empfängerorganisation von einem deutschen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist. Und das ist in der Regel nur der Fall, wenn die Organisation ihren Sitz auch in Deutschland hat. Denn nur dann haben die Finanzbehörden wirklich die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts auch wirklich umgesetzt werden. Und nur unter ganz besonderen Bedingungen kann man auch Spenden an eine ausländische Organisation absetzen. Aber auch dann muss eben eine deutsche Organisation dazwischen geschaltet sein. Also insofern ist das leider so. Ich habe gerade mal kurz in meinem Handy geguckt. Das ist ja tatsächlich eine in Indien ansässige Organisation, Chetna. Das heißt, sie müssten sich, wenn sie die Organisation weiter fördern möchten, auf die Suche machen nach einer deutschen Partnerorganisation. Häufig arbeiten solche Organisationen ja mit international auch zusammen. In Indien hat sich die Lage noch insofern auch erschwert, als der indische Staat in den letzten Jahren die Anforderungen an Nichtregierungsorganisationen innerhalb von Indien stark erhöht hat, wenn sie ausländische Gelder annehmen wollen. Das kennen wir aus anderen Ländern ja durchaus auch, dass gerade auch eher etwas autokratisch orientierte Regime hier starke Reglementierungen einführen, die Kontrolle behalten oder wieder gewinnen wollen über Gelder, die aus dem Ausland kommen, damit da nicht etwa politische Einflussnahme oder Geldwäsche oder anderes mit stattfindet. Und das macht es für deutsche Organisationen jetzt noch komplizierter, Partner in Indien zu fördern. Aber es gibt natürlich viele erfahrene, seriöse Organisationen hier in Deutschland. Wenn Sie auf unsere Website zum Beispiel gehen, dzi.de, dann ist dann eine Datenbanksuche, da können Sie eingeben als Einsatzland Indien. Und bekommen dann zig Organisationen angezeigt, die in Indien tätig sind. Dann können Sie noch filtern, ob die Organisation das DZI-Spendensiegel haben soll. Dann werden es immer noch einige zig Organisationen sein. Und mit denen könnten Sie dann einzeln mal Kontakt aufnehmen und fragen, ob die das Geld durchleiten würden. Aber auch wir beantworten solche Fragen und versuchen da im Rahmen unserer Möglichkeiten dann zu vermitteln und zu helfen.
Also Sie, Frau Pauli, könnte auch an Sie eine Mail schreiben an Ihre Spendenberatung und da noch Hilfe holen.
Und genau diese Frage an uns stellen, dann würden wir schauen, ob wir möglicherweise sogar eine Partnerorganisation kennen von Chetna oder diese Vermittlung eben herstellen können. Das ist Alltagsaufgabe von unserer Spenderberatung seit über 100 Jahren, ja.
Frau Pauli, ist Ihnen geholfen?
Ich kriege das ja irgendwie gesendet oder was. Ich hör das ja jetzt sondern ich höre ja mich und Sie und ich sitze im Auto. Ich kann also auch gar nicht, also ich fahre nicht, ich stehe im Auto. Nein, ich sitze im Auto und das Auto steht und ich kann jetzt mir nichts notieren oder so.
Also einfach drei Buchstaben, DZI, und unter diesen drei Buchstaben finden Sie uns im Internet mit den Kontaktadressen. Und dann
wie heißt
DZI, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, DZI. Vielen Dank, Frau Pauli. Dann haben wir Ihnen helfen können oder Herr Wilke hat Ihnen helfen können.
Das Geld ist eben jetzt bei
Das ist
denen.
Jetzt weg, aber bei aber der nächsten nächste Spende funktioniert es dann vielleicht.
Ja. Ja. Der Junge ist wahrscheinlich tot, denn der ist nicht mehr zu finden. Die Frau Blümel hat ihn gesucht, der ist nicht mehr zu finden. Es ist ganz grauenvoll.
Ja, aber Sie könnten anderen Kindern sicherlich helfen, denn die Situation hat sich sicherlich nicht so schnell verbessert.
Ich schicke so viel Geld, also ich, wie gesagt, bin Rentner, schicke so viel Geld an Kinder in Afrika und sonst wohin. Und da gibt es halt, wie Sie richtig sagen, eine deutsche Organisation, die das wohl weiterleitet oder so. Und das mit Indien, das werde ich sicherlich nicht wieder tun. Das war so mühsam, das überhaupt.
Frau Pauli, Entschuldigung. Ich muss Sie unterbrechen. Ich danke für den Anruf und gebe weiter an Frau Landeck. Hallo, Frau Landeck.
Ja, schönen guten Tag. Also ich höre gerade hier mit Ausland sehr aufpassen, wenn so Sachen aus Afrika kommen, auch manchmal ganz privat. Ich kriegte vor vielen Jahren eine E-Mail von einer Adresse, die sogar mir bekannt war, also fast eine Freundin, die hatten das wohl irgendwie geklaut aus meinen Adressen, ihr wäre das Laptop aus dem Taxi gestohlen worden und dann wurde irgendeine Nummer angegeben, wo man Geld spenden könnte. Ich rief dort an und dann war das alles nichts. Aber was anderes, es gibt Organisationen, die sind in Deutschland sesshaft, scheinbar, und die laufen auch übers Internet und rufen auf für Aktionen für das Frauenrecht, für einzelne Personen, die irgendwelche schwierigen Situationen haben im Flüchtlingszustand, hier oder da nicht anerkannt werden und so weiter. Also ganz schwierige Sozialfälle. Da hörte ich aber, dass bei diesen eine NGO dahinter steckt, eines reichen Menschen oder auch einiger reicher Leute. Und das fände ich eine Frechheit, wenn die auf diesem Weg zu ihrem Reichtum kommen, mal ganz platt gesagt jetzt, nicht?
Mhm. Also Sie haben Kontakt bekommen oder Informationen darüber bekommen, ja, dass es eben auch schwarze Schafe in diesem ganzen Spendenangebot und Wohlfahrtsorganisationen gibt, unter den Wohlfahrtsorganisationen.
Und die haben den Sitz in Deutschland, war Ihnen gesagt worden.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll. Mhm. Sonst kommen die mir hier aufs...
Das ist Ihre Entscheidung.
Also das eine fängt mit CAM an, das andere mit CH und dann A, also geht um Veränderung auf Englisch. Mhm. Und dann gibt es die berühmte, die hier in Kleiderläden in Deutschland hat, die kannte ich aus Kapstadt noch, ich habe in Südafrika eine Zeit lang gelebt. Da war das wirklich glaubwürdig, die haben Brot, also wirklich Nahrungsmittel gesammelt für Arme. Oxfam, die ist bekannt. Und bei denen ist inzwischen auch einiges ins graue Licht geraten. Und was ich nicht fair finde, den Händlern gegenüber hier in Deutschland, die auch Kleider verkaufen wollen, da arbeiten Leute, Gutmenschen, wie kann man sagen, freiwillig, sag mal ehrenamtlich arbeitende Menschen, kostenlos. Ja. Und das ist dann unfair im Wettbewerb.
Frau Landeck, wir wollen das mit einer Frage an Herrn Wilke noch mal weiterführen. Bei Ihnen, beim DZI, kann man auch sich Informationen darüber holen, welche Organisationen nicht zu empfehlen sind?
Ja, wir sind quasi verbraucherschützerisch im Spendenwesen seit über 100 Jahren aktiv und wir nennen Flops, salopp gesagt, aber eben auch die Tops, also die vor allem eben unser Spendensiegel tragen. Das sind jetzt 230 Organisationen, die freiwillig auf uns zugekommen sind und sich freiwillig und jährlich wiederholt dann eben durch uns überprüfen lassen. Diese 230 Organisationen mit DZI-Spendensiegel sammeln immerhin 1,5 Milliarden Euro an Spenden pro Jahr. Das sind große Bekannte dabei, aber auch viele mittelgroße und kleine. Und daneben haben wir auf unserer Internetseite Auskunft zu etwa 160, 170 Organisationen ohne Spendensiegel. Da sind auch Warnungen dabei oder auch klares Abraten. Und wir nennen jeweils auch konkret die Gründe. Und die Frau Landeck, Sie erwähnten gerade Oxfam. Das ist eine Organisation, die unser Spendensiegel auch trägt seit vielen Jahren, die international ja auch durchaus sehr anerkannt ist. Und dann ist im vergangenen Jahr eben auch bekannt geworden, dass im Rahmen der Haiti-Hilfe 2011 Mitarbeiter eben extreme Verfehlungen begangen haben, also sich der sexuellen Ausbeutung von Menschen in Haiti schuldig gemacht haben. Und da ist Oxfam in die Kritik geraten und hat dann aber auch selbstkritisch sehr stark das mit untersucht. Und da ist meine Empfehlung, dass man sich eben auch über den Umgang einer solchen Organisation mit einem solchen gravierenden Fehltritt einzelner Mitarbeiter dann auch informiert. Wir halten die Organisation, insbesondere die in Deutschland, die ihr Geld auch damals anders verwendet hatte und nicht über diese dort dann in Verruf geratene Zentrale in Haiti, die halten wir nach wie vor für förderungswürdig. Aber
darf ich da mal noch Kleinigkeit sagen? Irgendwo gedruckt sogar fand ich einen Bericht, ich glaube sogar in irgendeiner seriösen Presse oder so, dass sie Wegbereiter sind für Investoren, weil sie haben den direkten Kontakt zu entsprechenden Ländern in der sogenannten Dritten Welt, also in Afrika oder anderswo, und dort Erlaubnisse erhalten oder schaffen zu bekommen, mit denen dann entsprechende Großinvestoren sich niederlassen, die auf der anderen Seite nicht so sehr entwicklungsorientiert sind. Mhm. Wir wissen inzwischen auch, die Bierfirma Heineken in Holland sucht sich ihren Markt in Afrika, nur unter anderem, ob die mit Oxfam zu tun haben, ist eine andere Frage.
Ja. Aber wir müssen mal schauen, ich will unbedingt auch nochmal aufs deutsche Spendensiegel zu sprechen kommen, weil gleich ist die Sendung zu Ende. Sie überprüfen, Herr Wilke, ja nun wirklich jedes Jahr eine Organisation, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn Oxfam ihr richtig. Spendensiegel bekommen hat, dann wurde es im Laufe des letzten Jahres geprüft.
Dann wurde es geprüft und erneut geprüft. Das heißt, sowohl die Leitungsstrukturen, die Aufsichtsstrukturen überprüfen wir dann jeweils aktuell jährlich, aber eben auch das Öffentlichkeitsmaterial. Und wenn etwa deutlicher Mangel, ein Fehlschlag passiert, dann achten wir auch darauf, dass darüber im Jahresbericht der Organisation dann auch transparent und wahrhaftig informiert wird. Und wir prüfen auch die Werbeethik, also etwa, dass die Spendenwerbung, zum Beispiel Spendenbriefe, aber auch mündliche Werbeansprache fair geschieht, dass nicht unangemessen emotionaler Druck ausgeübt wird. Und all das ist Teil der Spendensiegelprüfung.
Das kommt am anderen Ende an, bei den Leuten.
Ja, das wollte ich kurz sagen. Wie viel dürfen diese Organisationen für Werbung und andere Ausgaben ausgeben, maximal?
Durchschnittlich sind es 12%, die sie ausgeben für Werbung und Verwaltung. Die Obergrenze liegt aber bei 30%, denn es gibt Hilfsformen, wie zum Beispiel Blindenhilfe, die deutlich schwieriger zu organisieren ist, auch wo es schwieriger ist zu werben. Und da sollte man die Obergrenze nicht zu niedrig setzen. Und Verwaltung und Werbung sind auch notwendig, um kompetent zu handeln und auch kompetent zu informieren.
Also auf Ihrer Homepage kommt man da ganz sicher weiter, um sich zu informieren, welche Organisationen vertrauenswürdig sind und dass die ZI-Siegel tragen oder auch welche nicht vertrauenswürdig sind oder auch die, von denen man es noch nicht so ganz genau weiß. Vielen Dank, Herr Wilke, dass Sie mitgemacht haben.
Sehr gern.
Das war Tandem Hörer Live zum Thema Spenden, warum, wofür und wie viel mit Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik war Jean Hund verantwortlich und mein Name ist Elinor Krogmann und ich danke allen, die angerufen haben oder auch nur interessiert zugehört haben. Einen schönen Abend noch.